ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Neue Folge Pinkelpause, mittlerweile Folge 45. Hallo Chris, hallo nach Aachen.
Hallo Jochen, hallo nach Norden.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Also ich kann, Ärzte können immer klagen, also ich kann klagen. Alles gut.
Wir haben, ja, mir geht's soweit auch gut. Die Kita beginnt jetzt bald wieder. Da bin ich, sehr froh darüber. Das entlastet doch. Ja, wir haben heute, dank dir, die zweite Dame als Gast. Sonst haben wir fast überwiegend Männer als Gast gehabt. Heute ist es die zweite. Birgit Buller ist nämlich da. Und die war in Berlin begrüßt. Heute. Hallo Birgit.
Nee, in München.
Ach, in München, Entschuldigung. In München natürlich. Ja. In
München. Berlin, egal.
Hallo Birgit. Ganz ähnlich, die zwei Städte. Hallo.
Die Birgit, vielleicht kann ich mal kurz sagen, wie wir auf die Birgit gestoßen sind. Die Birgit Buller hat nämlich jetzt jüngst ein tolles Buch veröffentlicht. Und zwar heißt das Buch, genauso wie die Folge heute, noch ganz dicht, Fragezeichen. Und da geht es darum, dass die Birgit zum einen natürlich ihre Krankheitsgeschichte, die mit der Blase zu tun hat, darin anreißt, aber auch ganz, ganz viel Informationen rund um die Blase gibt und ganz viele Tipps, wie man mit der Blase, wenn sie denn Ärger macht, umgehen kann und auch natürlich dieses Tabuthema endlich mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit rückt. Und das ist extrem wertvoll und deshalb haben wir natürlich die Birgit hier eingeladen. Hallo ihr nochmal.
Hallo.
Vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz selbst vor. Ich muss eben mal meinen AirPod suchen, der ist nämlich gerade runtergefallen.
Dann nutze ich doch gleich mal die Zeit. Hallo, ich bin die Birgit. Ich bin 36 und habe seit 9 Jahren, also fast 10 Jahren, das ist echt schon schlimm, eine Reizblase, eine ganz schlimme. Das heißt, ich muss wahnsinnig oft auf die Toilette und wahnsinnig dringend auf die Toilette. Habe mir dann irgendwann gedacht, es kann nicht sein, dass ich die einzige Person auf dieser Welt bin, die dieses Problem hat, und habe deswegen dann einen Blog darüber geschrieben, über dieses leidige Thema, pinkelbell.de.
Genau, das ist immer lustig.
Ja, Tinkerbell hat mir, ich habe mir gedacht, so ein bisschen wie Tinkerbell von Peter Pan, dass man da so das ein bisschen niedlich findet vielleicht auch und nicht so schambehaftet und ängstlich rangeht an dieses ganze Thema.
Du schreibst die Seite angeguckt, sehr, sehr gut gemacht, muss man schon mal sagen.
Danke, danke.
Du schreibst darüber vielleicht nochmal ganz kurz, Reizblase. Die Frage gebe ich jetzt mal erstmal an den Urologen und dann an dich zurück, Birgit. Sag mal, fachlich gesehen, eine Reizblase, kannst du das mal aufdröseln? Was ist das eigentlich?
Ja, also im Prinzip dann, wenn die Blase stört, dann ist es schon eine Reizblase. Ne? Da steckt ja schon im Wort drin, wenn es einen reizt und ärgert und macht und tut. Das kann im Einzelfall schon so ein bisschen unterschiedlich sein. Aber wir haben jetzt bei der Birgit im Vorgespräch auch festgestellt, dass da der Verlauf und die Ursachenforschung alles so ein bisschen untypisch ist. Weil meistens findet man ja dann doch nach viel Suchen irgendwann eine Ursache, wo man dann sagen kann, okay, hier können wir ansetzen, da ist organisch was. Aber all diese Sachen, die waren jetzt bei der Birgit nicht zu finden. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das bei dir so anfing, mit welchen Symptomen und wie dann so dein Leidensweg war bis hierher.
Also das ist ja auch so das Paradoxe, weil ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, wie die Reizblase angefangen hat. Also ich muss dazu sagen, ich war immer schon so eine Kandidatin, die halt oft pinkeln muss. Also ich weiß nicht, ich habe einen Kaffee getrunken und es war halt klar, muss jetzt halt öfter. Also das haben ja gerade Frauen irgendwie öfter, so eine nervöse Blase. Habe ich auch so ein bisschen geerbt von meiner Mutter, glaube ich. Aber ich habe knapp 9 Jahren war ich mit meiner Schwester zusammen in den USA. Wir haben so einen Roadtrip gemacht für mehrere Monate und waren in San Francisco gerade und haben ein Foto gemacht. Und ich weiß wirklich noch, ich stehe da, meine Schwester macht ein Foto und ich merke auf einmal, oh Gott, ich muss so dringend auf die Toilette. Und zwar so von 0 auf 100 dieser Drang einfach, dass ich wirklich gesagt habe, gleich passiert ein Unglück. Und dann habe ich mich so instinktiv so hingekniet, um mein Becken so ein bisschen zu entlasten. und habe mich wirklich total erschreckt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist das, was passiert jetzt gerade, das ist irgendwie ein ganz neues Gefühl und bin dann sofort halt irgendwie auf die nächste Toilette gerannt und ist auch so ein typisches Symptom für die Reizblase, es kam halt einfach gar nicht viel aus der Blase, weil sie halt gar nicht voll war. Also die war halt, also ich dachte, es kommt direkt so ein Niagara-Fall da raus, war aber halt gar nicht wirklich voll die Blase. Und ab da musste ich halt dann wirklich alle 20 Minuten irgendeinen Kaffee aufsuchen und pinkeln.
Ja. Ja, aber du sagst, bis zu dem Zeitpunkt war alles im Prinzip normal bei dir.
Ja, also ich hatte auch erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich die Kandidatin bin, die jetzt damit irgendwie öfter zu kämpfen hat, also gar nicht. Ich hatte, also es war schon immer so, dass ich wahnsinnig oft irgendwie musste und dann auch immer wahnsinnig schnell auf der Toilette war. Das war immer so ein Running Gag bei uns, dass wir dann teilweise so mit der Stoppuhr so dieses Hahaha, die Birgit ist die schnellste auf dem Klo, weil ich dann irgendwie innerhalb von 20 Sekunden irgendwie fertig war. Aber das war halt alles noch im Rahmen. Also ich konnte halt meinen Urin einhalten, wenn ich jetzt nicht gehen wollte oder so, was jetzt halt mit der Reizblase dann ab und zu nicht mehr geht.
Also eine Veranlagung war da, aber es gab dann schon so ein mehr oder weniger ein Ereignis, wo dann danach dein Leben sich geändert hat. Es wurde dann praktisch ab diesem Foto nicht mehr besser.
Ganz genau, ja.
Darf ich nochmal nachfragen nach den 20 Minuten? Ist es jetzt immer so, dass du dann wirklich alle 20 Minuten auf Toilette musst immer noch? Oder ist es nach diesem Punkt dann, ist der Zeitraum dann länger geworden?
Nee, es ist schon so grob kann ich schon sagen, dass es so einmal pro halbe Stunde ist ungefähr. Also jetzt auch wenn ich wirklich sage, ich nehme jetzt keine Tabletten ein, bin quasi unbehandelt, dann ist es wirklich so, dass es jede halbe Stunde ist. Und teilweise auch nachts, also das ist auch immer.
Das stelle ich mir als einen so gravierenden Einschnitt in das Leben, dass es tatsächlich unvorstellbar ist. Also weil man ja ständig mit dem Kopf schon beschäftigt ist, wo ist die nächste Toilette, wann, beschreib mal, wie ging es so im Kopf danach weiter, also oder wie lebt man damit?
Also am Anfang war es schon so, dass ich überhaupt nicht wusste, was ist irgendwie jetzt gerade passiert, wie geht es jetzt alles weiter und ich habe dann schon am normalen Alltag gar nicht mehr teilgenommen, weil ich halt wirklich so diese Angst hatte, dieses, oh Gott, was mache ich, wenn es keine Toilette gibt, was mache ich, wenn ich unterwegs bin und die Toilette nicht rechtzeitig finde. Das geht halt, man kann am normalen Leben ja nicht mehr teilnehmen, weil man halt wirklich immer, entweder es passiert wirklich ein Unglück oder man hat die ganze Zeit die Angst davor im Kopf und das ist halt wahnsinnig einschränkend und klar wird man dann auch so sauer auf seinen Körper, weil man sich fragt, warum, was passiert da jetzt genau, was ist da los?
Das ist halt das, was mich so wundert. Also wir hatten ja die Julia Anditsch hier vor ein paar Folgen als Gästin. Die hatte ja, zumindest wiederholte Harnwegsinfekte, wo man dann natürlich nach einer Ursache so ein bisschen forschen kann. Da gibt es einen Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr und so weiter. Kälte, Nässe sind oft Auslöser. Aber wenn man jetzt so gar keinen, so einen plötzlichen Beschwerdebeginn hat, aber trotzdem nicht so einen richtigen Auslöser findet, das muss einen doch so ein bisschen wahnsinnig machen. Ne?
Also ich meine, klar kann ich auch sagen, ich war natürlich irgendwie, jetzt gerade wenn ich MRT gemacht habe, um zu gucken, ob jetzt die Wirbelsäule irgendwie richtig ist, dann war es schon so, dass der Arzt meinte, eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben nichts gefunden. Die schlechte ist, wir haben nichts gefunden. Mhm. Also weil es könnte ja theoretisch auch sein, dass das jetzt halt irgendwie irgendwas wäre, was da nicht hin soll und bösartig ist, wenn ich es mal so gut sage. Also.
Aber wir können ja trotzdem mal so ein bisschen nach den Ursachen forschen, weil das natürlich auch uns so ein bisschen den Podcast hier weiterbringt, was für Ursachen dahinter stecken könnten, auch wenn es bei dir jetzt noch keine amtliche Ursache gibt. Also erstmal die Nervenversorgung der Blase, ne? Die kommt ja vom Gehirn durchs Rückenmark und geht dann runter mit so einem feinen Nervengeflecht zur Blase. Das könnte ja theoretisch bei dir auch eine Ursache sein. Du hattest mal einen Steißbein oder einen Kreuzbeinbruch, ne? Als Kind hast du erzählt.
Ja, meine Schwester hat mir das Steißbein eingetrieben. Ja.
Zur Strafe musste sie die Bilder malen, was sie schön gemacht hat.
Die Schwester hat dir das Steißbein eingetreten?
Oh Gott, die wird sehr blöd, wenn sie das hört.
So geht ich das darf es euch
nicht erzählen. Aus Versehen wahrscheinlich war das.
Hört ja,
nee, es
hört
war
ja
ein Streit. Aber
okay.
Sie war sauer auf mich, aber also, mein Gott, wir sind Zwillinge, wir dürfen das auch. Also wir haben uns immer böse geschlagen.
Ist verziehen, ist verziehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Auge um Auge, Zahn um Zahn, würde ich mal sagen.
Aber Blase um Zwillinge. Blase.
Blase, Blase. Okay, das wäre also ein Grund, aber das passt auch nicht so richtig, muss man ganz ehrlich sagen, weil dann wäre natürlich auch ein zeitlicher Zusammenhang mit diesem Kreuzbeinereignis wahrscheinlicher. Ne? Dann hast du mir erzählt, warst du mal in Indien mit einer Freundin und da habt ihr beide 2 Jahre nach dieser Indien- oder nach dieser Asien-Tour beide so eine Reizblase bekommen. Dann fängt man natürlich auch an nachzudenken, sind das jetzt irgendwelche Bakterien, Parasiten, die man vielleicht mitgebracht hat? Gibt ja eine Bilharziose auch zum Beispiel der Blase, was in Ägypten zum Beispiel sehr weit verbreitet ist? Oder waren es Einflüsse von Gewürzen, die wir vielleicht nicht gewohnt sind, die die Blasenschleimhaut verletzlicher gemacht haben? Aber mit 2 Jahren Verzögerung passt auch nicht so richtig. Oder wie ist dein Gefühl?
Also ich finde es immer noch so mysteriös, dass wir das beide halt bekommen haben und wirklich jetzt auch an ähnliche Symptome. Also es ist nicht so, dass meine Freundin jetzt dann irgendwie eine Entzündung hat oder so, sondern die hat wirklich so dieser Drang von 0 auf 100 und keiner weiß warum. Und das finde ich schon sehr mysteriös.
Bei der ist das auch so geblieben?
Mhm, also die hat jetzt halt ein Kind bekommen und deswegen hat sich so ein bisschen dann halt verändert. Mhm. Aber also jetzt in letzter Zeit ist es ja auch wieder richtig schlimm.
Womit wir beim nächsten Thema wären, ne? Hormone. Mhm. Hormone spielen sicherlich auch eine Rolle. Wir sehen sehr oft Reizblasensymptome bei Frauen, aber nach den Wechseljahren passt bei dir auch wieder nicht, ne? Weil dann, wenn der Hormonspiegel, Östrogenspiegel runtergeht, wird die Schleimhaut schlechter versorgt, die Nervenenden werden so ein bisschen geärgert und dann kommt es auch oft zu so einer Reizblasensymptomatik. Und das sehen wir auch durchaus häufiger, dass bei schwangeren Frauen dann durch die Hormonumstellung solche Symptome auch zunächst besser werden. Später natürlich, wenn das Kind den Platz einnimmt, dann muss man auch wieder häufig zur Toilette, weil die Blase nicht speichern kann. Ne? Aber Hormone spielen da sicher auch eine Rolle, nur in deinem Alter passt das auch nicht wirklich. Ne? Dann gibt es ja noch diese ganz furchtbare Erkrankung der interstitiellen Zystitis. Ist sicherlich auch schon mal drüber gesprochen worden bei dir, oder?
Mhm. Das ist auch so ein Zungenbrecherwort, finde ich, aber ja. Da muss ich bei mir halt sagen, ich habe halt einfach keine Schmerzen, während sich meine Blase füllt. Ja, also Gott sei Dank.
Also im Prinzip ist es jetzt so, du hast immer noch keine zufriedenstellende Diagnose, wenn ich das jetzt mal so, du musst damit leben und rennst immer noch von Arzt zu Arzt oder wie ist da im Moment der Status? Und wartest also im Prinzip auf eine erlösende Diagnose, mit der man umgehen kann?
Ja, also ich habe für mich jetzt ja als wirklich Allheilmittel oder mein Goldstandard, sage ich immer so gern, ist wirklich, dass ich mir jetzt Botox in die Blase spritzen lasse. Mhm. Und das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal irgendwie offen zugebe, dass ich mir Botox spritzen lasse. Aber ich finde, wenn ich mir die Blase spritzen lasse, finde ich es voll okay.
Das geht unter Vollnarkose, ne?
Genau, also ich habe jetzt aber auch gelernt, man könnte es auch normal irgendwie in der Praxis stationär machen. Aber
genau, also ich habe das auch immer in Narkose gemacht und habe aber jetzt dann in den letzten 1-2 Jahren noch umgestellt, das in lokaler Betäubung mal einfach, indem man ein lokales Betäubungsmittel auflöst in der Flüssigkeit und dann in die Blase gibt für 20 Minuten und dann ist die Blasenwand von innen so betäubt, dass man das auch in lokaler Betäubung spritzen kann.
Ah, da muss ich wirklich sagen, das traue ich mich, glaube ich, nicht. Also ich habe muss ich auch sagen, ich habe noch nie eine Blasenspiegelung ohne Narkose gemacht zum Beispiel. Ja. Also ich bin das schon sehr habt da sehr Angst davor.
Und auch nicht, aber wie oft muss das gemacht werden?
Na, es kommt halt darauf an, wie schnell so der Stoffwechsel ist. Aber bei mir ist es so, ich merke so nach einem halben, dreiviertel Jahr, dass die Wirkung so langsam nachlässt und ich halt nachspritzen sollte eigentlich. Mhm. Ja.
Mhm. Das ist ja dann aber im Prinzip auch nicht das Finden der Ursache, sondern es ist erstmal das Bekämpfen der Symptome, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Genau, ja.
Also,
aber ich glaube fast schon, dass ich mich so, also es hört sich echt schlimm an, aber ich habe mich, glaube ich, echt ein bisschen damit abgefunden. Es wird, glaube ich, halt einfach nichts gefunden werden und es ist halt vielleicht auch einfach so eine Laune der Natur, hört sich jetzt auch so doof an, aber irgendwie. Man ist halt irgendwie auch so satt, dann dieses Suchen und diese ständigen Untersuchungen.
Gab es da einen Punkt in dir, wo du gesagt hast, okay, ich muss möglicherweise damit leben, dass mir keiner genau sagen kann, woran das liegt und ich höre jetzt auch mal dann auf, danach zu suchen und lebe damit? Gab es da so einen Zeitpunkt?
Ja, also ich glaube, der Zeitpunkt war wirklich nach Botox, da wo ich gemerkt habe, okay, ich kann damit leben. Und es ist okay und ich könnte, für mich wäre es auch okay, wenn ich sage, ich lasse es jetzt einmal im Jahr irgendwie spritzen und dann habe ich ein halbwegs normales Leben. das war für mich dann so der Punkt. Aber ich habe dann schon gemerkt, als ich dann das Buch geschrieben habe und mich wieder so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, dass ich schon auch wieder irgendwie Lust hatte, ein bisschen wieder tiefer zu gehen und irgendwie zu gucken, okay, was könnte ich jetzt vielleicht doch noch ausprobieren oder habe ich mir das schon überlegt oder ja.
Also ich bin ja immer ein positiver Mensch und suche immer jeden Hoffnungsschimmer. Du wirst jetzt diese Woche noch in wenigen Stunden sozusagen an der Schilddrüse operiert, hast du erzählt, ne?
Ganz
und
genau,
und hast dann eine Schilddrüsenüberfunktion. Und Schilddrüse hat ja auch sehr viel Einfluss auf, sagen wir mal, das sympathische, parasympathische Nervensystem, dass man vielleicht da auch, aber da ist kein Zusammenhang beschrieben. Man weiß, dass zum Beispiel Leute mit einer Schilddrüsenüberfunktion häufiger einen Reizdarm haben. Aber für eine Reizblase ist das jetzt nicht beschrieben. Aber möglicherweise, vielleicht, hoffentlich kannst du also bei deinem nächsten Besuch hier bei uns in der Pinkelpause berichten, dass das damit sich gebessert hat. Aber ja. Du merkst selber, also wir Ärzte tappen da auch im Dunkeln, ja.
Sag mal, als du den Blog geschrieben hast, ne, und gesagt hast, okay, ich erzähle das mal anderen Leuten, habe ich zwei Fragen. Erstmal, kostete dich das besonders viel Überwindung, weil das sind ja schon sehr intime Sachen, die du dann erzählen musst. Und vor allen Dingen kamen dann auch Antworten und oder hatte ich dann vielleicht auch sogar die Resonanz überrascht, dass man merkt, okay, es gibt auch andere, die den gleichen Mist haben?
Also es war, als ich den Blog angefangen habe, da war es am Anfang wirklich so, dass ich gar nicht, also da hatte meine Schwester so eine süße Comicfigur gezeichnet, also die Pinkelbell, und die war dann so mein alter Ego. Und dann habe ich immer aus der Sicht von Pinkelbell alles beschrieben, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand weiß, dass die Birgit Buller das schreibt. Weil da hatte ich schon, also ich habe da schon wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt, das wirklich so offen irgendwie mich zu outen halt quasi irgendwie auch.
Dabei und ist ja Buller lateinisch und heißt?
Blase, ja.
Verrückt, ne? Das ist ja fast ist so lustig, verrückt, wie der Urologe, der Peace heißt. Ne?
Ja, finde ich auch. Aber das ist schon ein bisschen Wahnsinn eigentlich. Also genau, als ob es vom Schicksal so vorherbestimmt wäre.
Ja, das ist die Buller, die Blase. Verrückt, ja. Dann müssen wir natürlich auch noch jetzt mal die positiven Aspekte von deiner Erkrankung beleuchten. Du hast ja deswegen dein Buch geschrieben. Wie kam das? Also du bist ja sonst auch Redakteurin, ne, aber nichts Medizinisches, oder?
Genau, also ich bin einfach Lifestyle-Redakteurin, würde ich jetzt mal nennen. Also eher so seichtere Themen. Mhm. Aber mit dem Buch, das war, also durch den Blog kam irgendwann eine Autorenagentur auf mich zu und haben mich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Manuskript mit denen zu erarbeiten. Mhm. Und dann haben wir das zusammen quasi gemacht und dann wird ja diese Idee dann gepitcht für die ganzen Verlage und dann gab es einen Verlag, der Interesse hatte, also der Hansa Blau Verlag. Mhm. Und mit denen habe ich dann das Buch zusammen rausgebracht, was aber auch vielleicht nochmal zur vorigen Frage von Jochen so ein bisschen, also weil dazu, dass ich mich am Anfang irgendwie halt so versteckt habe und nicht wollte, dass jeder weiß, wie ich aussehe. Also ich meine, ich bin halt auf dem Cover einfach drauf. Mhm. Und da war die Sache dann eh klar. So dieses, okay, jetzt ist es wurscht, jetzt weiß dann sowieso jeder, der sich dafür interessiert, wie ich aussehe und dass ich Pinkelbell bin. Ja.
Ja, aber ist auch schön, oder? Ist auch ein tolles Gefühl, wenn man in die Buchhandlung geht und dann sieht man sich selber vom Cover entgegenstrahlen, oder?
Ich finde das. Ja, es war ein bisschen schade, weil das Buch kam ja direkt raus zum ersten.
Ja, da waren die Buchhandlungen zu, ja.
Ja, oder als wir alle Maske tragen oder als angefangen hat, dass wir alle Maske tragen und dann bin ich wirklich am ersten Tag in die Buchläden rein und habe aber gesagt, okay, jetzt trage ich Maske und keiner erkennt mich. Und das ist irgendwie auch ein bisschen schade. Aber, ja,
sonst hättest du dich eine halbe Stunde neben dein Buch gestellt oder wie?
Ja,
oder?
Ich hab's extra dann auch nochmal gekauft und hab geschaut, ob die Kassiererin irgendwie guckt, aber hat sie nicht.
Ich möchte noch einmal auf die Reaktion A zum Buch und B zum Blog eingehen. Was kam da zurück?
Ja, also beim Blog war es so, da hat es mich schon gewundert, dass doch so viele mir geschrieben haben, die einfach, meistens ist es so, dass mich Frauen angeschrieben haben, die Angst hatten vor irgendwelchen Behandlungen, die halt kommen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Blasenspiegelung und oder eine Urodynamik, das war eigentlich das Häufigste. Ich habe eine Urodynamik und ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Kannst du mal ungefähr erklären, was da passiert? Das hatte ich recht häufig. Was auch gar nicht so selten war, was ich echt auch so sehr nervig finde, ist, das waren hauptsächlich Männer, wenn die natürlich dann mit irgendwelchen Pinkel-Fantasien oder Windelfetischen um die Ecke kommen und sowas natürlich dann. Das habe ich auch sehr oft bekommen, ja.
Online meldet sich ja jeder, Ja, das ist.
Okay.
Ja.
Die gängigen Begriffe dazu hast du ja in deinem Buch auch erklärt, die es da alle so gibt. Hatten wir auch im Podcast hier schon mal erwähnt, aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen.
Sag mal, Chris, ich habe mal eine Frage an den Urologen. Kann man eigentlich so eine Blase dann auch trainieren? Sagen wir, dass man aus 20 Minuten 30 oder 45 Minuten macht?
Also es gibt ja viele Ansätze, wie man jetzt der Blase dann beikommen möchte. Also zum einen natürlich klar, dass man die Trinkmenge so ein bisschen an seinen Tagesverlauf anpasst und trotzdem nicht gravierend reduziert, dass man die Blase so ein bisschen auch trainiert, aber das ist auch, da ist auch Fingerspitzengefühl gefragt. Man darf die auch nicht überdehnen, darf nicht zu lange warten, bis man dann zur Toilette geht, aber so ein bisschen trainieren darf man die schon. Man kann auch versuchen, mit so einer Reizstrombehandlung die Blasennerven so ein bisschen zu beruhigen. Es gibt Medikamente, die blasenberuhigend wirken und auch die Speicherkapazität erhöhen. Und je nachdem halt, wenn man eine Ursache findet, wie Bakterien oder es gibt zum Beispiel auch Harnröhrenbakterien, die man oft, ist das bei dir auch untersucht worden, Harnröhrenabstrich?
Ja, ja.
Sehr, leider. Sehr oft, schmerzhaft. Ja, auch schmerzhaft. Sehr oft auch Bakterien, die man im Urin gar nicht findet, die aber dann in der Harnröhre sitzen und dann so einen chronischen Reiz unterhalten. Also man sucht schon noch nach einer Ursache, auch auf gynäkologischem Gebiet, ne, wo ist ja ein MRT auch bei dir gemacht worden, dass die Eierstöcke in Ordnung sind, Gebärmutter und so weiter, alle benachbarten Organe klopft man ab. Und je nachdem, was man findet, kann man eventuell gezielt ansetzen. Alles andere ist halt symptomatisch. Und da ist Botox fast so das Letzte an der Fahnenstange. Ne? Es gibt auch Leute, die jetzt eine schwere neurogene, also Nervenfehlsteuerung der Blase haben durch Rückenmarkschäden und so weiter. Da kann man auch die Blase mit einem Blasenschrittmacher ruhig stellen. Also da gibt es dann schon über Botox hinaus auch noch weitere Maßnahmen. Ja, aber es ist natürlich schon für beide Seiten eine etwas unbefriedigende Situation, so eine Reizblase. Vielleicht kannst du mal deine Erfahrungen mit den Ärzten, die du so gemacht hast, ehrlich schildern. Kannst also ruhig auch den Urologen.
Ehrlich, oh.
Ehrlich, ja, da, ehrlich. Weil wir, ruhig ehrlich schildern.
Ja, also ich muss schon sagen, dass ich halt, also ich war immer schon so eine, ich habe mir nicht ohne Grund halt eine Frauenärztin rausgesucht und keinen Frauenarzt. Also ich das erste Mal halt irgendwie dahin musste, weil ich halt wirklich gesagt habe, boah, ich ist mir halt irgendwie unangenehm und ich will halt lieber zu einer Frau. Und wenn man dann aber in eine urologische Praxis geht, dann hat man teilweise ja gar nicht die Wahl. Und dann ist es halt meistens so, dass man dann von Männern untersucht wird. Und ich hatte schon bei einigen so dieses sehr unsensibel und auch so dieses nicht ernst genommen werden fand ich ganz schlimm. Oder zum Beispiel, als ich meine erste urodynamische Untersuchung hatte, das hat bei mir am Anfang gar nicht funktioniert,
weil ich zu der Zeit ist das.
Genau, weil ich zu der Zeit so Hormonzäpfchen verschrieben bekommen hatte, weil auch der Verdacht eben auf eine hormonelle Veränderung war, so dass einfach der Katheter bei mir nicht gehalten hat und immer wieder fallen ist quasi. Und es war total, also ich war total verunsichert, ich wusste nicht, was los ist. Die Ärzte waren auch total verunsichert, haben mir aber gleichzeitig ein total schlechtes Gefühl gegeben. Und es war eine schreckliche Situation. Und als wir es dann am Ende doch hinbekommen haben, hat dann der Arzt, der war, wie alt war der? Ja, vielleicht 5 Jahre älter als ich oder so. Der meinte dann nur so, Frau Buller, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja wie bei einem Prostata-Patienten. Ja, wissen wir jetzt auch nicht, was das ist. Danke, auf Wiedersehen. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, du bist irgendwie ein junger Arzt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der da irgendwie auch Interesse dran hat, was ich als junges Mädchen vielleicht hätte haben kann, wenn er sowas noch nie gesehen hat. Aber es hat ihn ganz interessiert. Der hat mir Antibiotika gegeben, damit ich halt keine Infektion durch den Katheter bekomme und mich halt nach Hause geschickt.
Denn wenn der sagte, da ist ja wie beim Prostatiker, dann meint er wahrscheinlich, dass unten der Ausgang eng war. Ist denn da mal mit Medikamenten probiert worden, den zu öffnen? Gibt ja sogenannte Alpha-Blocker, die den Ausgang öffnen unten. Also kann man ja auch mal probieren, sozusagen. Das ist auch für Frauen jetzt nicht gefährlich oder schädlich. Vielleicht auch ein Versuch wert. Ne?
Okay.
Also Ja, es ist schon, aber du hast natürlich recht. Also so ein Fall ist in der Praxis meistens nicht gut aufgehoben, weil dann die Zeit fehlt, das gründlich zu erfragen und natürlich diese ganzen notwendigen Untersuchungen. Ne? Also fängt an mit Urin-Ultraschall, aber dann geht es halt weiter mit Blasenspiegelung, Harnröhrenabstrich, Blasendruckmessung, eine sehr aufwendige Untersuchung, die auch eigentlich in einem spezialisierten Zentrum am besten gemacht wird, die dann auch Ahnung davon haben, wo man halt die Blasendrücke, die Speicherkapazität, die Entleerungsphase misst, also wo man praktisch die Blase ganz genau in ihrem Verhalten so beschreiben kann in dieser Untersuchung. Also ja, meistens muss man dann irgendwann auch in so ein spezialisiertes Zentrum gehen. Ich habe auch gesehen, dein Buch ist ja fast, geht ja weit über die Reizblase hinaus, ist ja fast schon ein richtiges urologisches Lehrbuch geworden. Und super verständlich, also muss ich dich mal loben. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also ich meine, in die Reizblase hast du dich ja dann irgendwann so ein bisschen reingearbeitet. Aber du hast natürlich dann auch Themen drin, wie die Stressinkontinenz, also Belastungsinkontinenz und so weiter, wo du natürlich dann so nicht direkt dran warst. Da hast du dich dann so reingelesen, reingearbeitet.
Genau, ja. Also ich habe also über die ganzen Inkontinenzen habe ich mich dann schon während, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich das Buch schreibe, irgendwie mit auseinandergesetzt. Also als mir halt keiner helfen konnte, habe ich schon ziemlich früh angefangen, halt selbst zu recherchieren und irgendwelche Selbsthilfeforen zu durchforsten und mit irgendwelchen anderen Leuten halt mal zu schreiben. Und da bin ich schon auf die ganzen verschiedenen Inkontinenzen gestoßen, weil es mich dann irgendwann auch selber interessiert hat einfach. Was gibt's denn da noch? Oder was könnte ich denn jetzt da irgendwie haben von den verschiedenen Inkontinenzen, die es da irgendwie gibt und warum heißen die so und was ist eine Entleerungsstörung und so. Das sind ja Sachen, die haben mich dann wirklich privat halt auch einfach interessiert.
Ja. Und ja, Jochen, du.
Die Webseite, der Chris hat es gesagt, die ist ja unglaublich umfangreich. Hast du eigentlich ein Wunsch? Ich habe mal gelesen, dass du sagst, okay, man das Thema Blase, das darf ruhig öfter mal in den Mund genommen werden und da muss man nicht so schambehaftet drüber reden. Was ist so dein Wunsch, den du hast?
Ja, doch, dass die Blase einfach genauso wie jetzt auch, weiß ich nicht, die Gebärmutter und so endlich im Lifestyle ankommt, dass wir einfach sagen, hey, das ist, Frauen kriegen einmal im Monat ihre Periode, da reden wir jetzt mittlerweile auch drüber und es gibt aber auch Menschen, die einfach Probleme mit der Blase haben. Die Blasenentzündung ist die zweithäufigste Krankheit, warum Frauen überhaupt zum Arzt gehen. Inkontinenz ist eine Volkskrankheit, wir werden wahrscheinlich alle irgendwann inkontinent. Ich möchte einfach,
gehört, Jochen.
Ich möchte der Blase auch einfach so, ich möchte die Blase so ins Scheinwerferlicht drücken, wie es jetzt halt die Gebärmutter und auch die Vagina jetzt in den letzten Jahren auch eben war. Dadurch, dass halt einfach ganz viele Frauen offen drüber sprechen, möchte ich, dass die Blase das auch endlich mal genießen darf, diese Aufmerksamkeit, die sie verdient hat, weil sie echt einen tollen Job eigentlich macht.
Hast du
funktioniert.
Abschließend noch irgendeinen wertvollen Alltagstipp für Frauen, die unter einer Reizblase leiden? Ist irgendwas, wo du sagst, ja, das oder ist das ein Mix von Maßnahmen, den du so empfehlen kannst? Gibt es jetzt keinen tollen Trick, wie man damit umgeht?
Ja, also was für mich ganz wichtig ist, also ihr habt es ja vorher auch so ein bisschen besprochen, so dieses Blasentraining, also dass man das ja immer so rauszögern kann, wie oft man aufs Klo geht, weil das habe ich nämlich auch zu Genüge von irgendwelchen Ärztinnen und Ärzten gehört. Und ich habe für mich echt rausgefunden, dass es, ich gehe aufs Klo, wenn meine Blase drückt und gerne geleert werden möchte. Weil ich habe meine Blase jetzt so angenommen, wie sie ist. Also liebend gelernt wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich will sie nicht dazu zwingen, länger auszuhalten, wenn sie mir das Zeichen gibt, die gerne geleert werden möchte. Und so versuche ich einfach mit meiner Blase so im Einklang zu leben. Und das wäre jetzt auch so der Tipp, den ich, glaube ich, den Reizblase-Patienten und Patientinnen mitgeben würde, dass sie einfach lieb zu sich und ihrer Blase sein sollen.
Bei einer Sache bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Wenn du Autorin bist, journalistisch arbeitest, dann hast du natürlich in dir immer den Drang, irgendwas rauszufinden und eine Neugierde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach so akzeptieren wirst, ohne irgendwann eine Diagnose haben zu wollen. Ich glaube, das geht immer weiter. Vielleicht gibt es ein nächstes Buch. Der Blog wird immer erweitert. Kann ich mir vorstellen.
Und ich kann dich auch nur noch mal,
ja, das glaube ich. Ja,
und ich kann dich nur noch mal ermuntern, auch noch mal einen Spezialisten dann aufzusuchen. Gibt es ja in München sicher, können wir auch noch mal schreiben, dann einfach, dass man vielleicht noch mal wirklich jemanden hat, der dann sich Zeit nimmt und noch mal von allen Seiten auf dieses Problem guckt. Und meistens findet man dann doch irgendeinen kleinen Ansatzpunkt, wo man da zumindest noch mal einen Strohhalm hat, den man ergreifen kann. Ich möchte ja, abschließend noch mal das Buch empfehlen, Birgit Buller, noch ganz dicht erschienen, ganz frisch im Hansa Blau Verlag und ja, von mir uneingeschränkte Empfehlung.
Genau, und pinkelwell.de ist die Webseite und der Blog, da ist unglaublich viel Informationen drauf.
Und Instagram auch, folgt mir alle auf Instagram.
Genau. Den Link finden wir da mit Sicherheit, machen wir. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke euch für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
Ja, und alles Gute für die OP. Und
danke,
ja,
danke.
Wir werden beobachten, wie es dir so geht. Und ja, wenn du geheilt bist, meldest du dich, dann machen wir dann den geheilten Podcast.
Oh, das wäre schön. Das wäre sehr schön,
ja. Oder beim nächsten Buch dann halt.
Ja, oder so. Das wäre auch gut. Ja.
Gut. Vielen Dank nochmal und schöne Grüße nach Berlin.
Danke euch.
Ja, nach München. Ciao. Ich bin schon wieder in Berlin. Nach München.
Tschüss. Also, Berlin. Ich gehöre einfach nach Berlin. Ich weiß.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.